Eine sehr spannende Sichtweise habe ich am Wochenende in die Hand bekommen und möchte das heute zum Podcast-Thema machen. Warum viele aktuelle Themen regional nicht gelöst werden können, sondern nur global, und welche Chancen sich aus der aktuellen Umstellung, aus den aktuellen Problemen regional und im Kleinen sich trotzdem ergeben. Darüber möchte ich heute ein wenig plaudern.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Letzte Woche war die Europäische Zentralbank und die Fed beide sehr hawkisch. Und bei der Fed kann man sagen, bei Jay Powell, es war die Version 2.0. Das, was er nach Jackson Hole präsentiert hat, das hat er wieder präsentiert und klar definiert, eigentlich leicht übersetzt, nehmt uns einfach ernst. Wir machen weiter. Das war sein Text. Die Grundlagen dafür sind natürlich ganz anders gegeben in Amerika als in Europa. Aktuelle Zahlen zeigen zum Beispiel, dass die amerikanische Wirtschaft, der Verbraucher, derzeit 5% mehr verbraucht als 2019, also vor dem Covid-Lockdown, während wir in Europa massiv zurückfallen und eigentlich aus der Covid-Thematik noch gar nicht richtig rausgekommen sind. Und dann die EZB. Christine Lagarde hat das geliefert, was sie liefern musste. Die Märkte haben eine Zinssteigerung erwartet. Sie ist massiv unter Druck gesetzt worden. Die Frage ist, wo das hinführt, wenn sie nur das liefert, was der Kapitalmarkt eh fordert. Ob sie da glaubwürdiger ist und irgendwann Ende Juli, Anfang August habe ich mal in meinem Podcast die Frage gestellt, ob Christine Lagarde den Mario Draghi-Effekt schaffen wird. Und im Moment schaut es nicht ganz danach aus, leider. Wir haben auch darüber gesprochen, dass große internationale Hedgefonds massiv auf italienische Anleihen gewettet haben. Die Wette war, dass die Zinsen steigen werden, damit die Anleihen, die sie geschortet haben, billiger werden. Weil sie billiger werden, können sie es billiger zurückkaufen und damit haben sie ihren Gewinn. In der jetzigen Situation passiert genau das. Die Zinssteigerung führt dazu, dass die Anleihen im Kurs einbrechen, und diesen Einbruch könnte man nur damit kompensieren, indem die Europäische Zentralbank hergeht und diese Anleihen aufkauft, um eben die fallenden Kurse den Hedgefonds wegzunehmen. Das wäre grundsätzlich ja auch für die Europäische Zentralbank eine gute Geschichte, weil wenn man Anleihen bei billigeren Kursen aufkauft und die tilgen dann zu 100, dann hat man auch einen Gewinn. Nur wenn man selber der Finanzierer dieses Spiel ist, dann ist das aus der rechten Tasche in die linke Tasche oder umgekehrt. Und somit ist Christine Lagarde weiterhin in einer schwierigen Situation. Was global gesehen gut ist, ist, dass in diesem Umfeld trotzdem der amerikanische Dollarindex schwächer geworden ist. Und diese Schwäche ist gut für die Unternehmen, die global auftreten, speziell für die Standard & Poor's 500 Unternehmen. Und dadurch, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen hebt, ist das grundsätzlich auch mal gut für den Euro, weil damit der Euro stärker wird. Wenn der Euro stärker wird, werden die ganzen importierten Probleme ein bisschen weicher. Das braucht man nur bei der Tankstelle anschauen. Ölpreis ist international bereits deutlich gesunken. Mehr als, man kann sagen, seit 4 Monaten ist der Rohölpreis am Sinken. Hat sich jetzt sogar auf eine Größenordnung oder in die Nähe von 80 Dollar begeben. Das ist eigentlich von vielen Investmenthäusern gar nicht erwartet worden. dass der Ölpreis so weit und so schnell nach unten geht. Damit sehen wir, was man von Prognosen halten kann. Und Benzinpreise gehen nach unten, das ist für Amerika ganz wichtig, gerade für die Wahlen Richtung Midterm-Election. Die Transportkosten sinken. Der sogenannte Baltic Dry-Index zeigt, dass zum Beispiel die Kosten für global bewegte Rohstoffe sinken. Das sollte auch nicht zu weit nach unten gehen, weil wenn da die Nachfrage sinkt, heißt es, dass die Wirtschaft nicht in besonders guter Lage ist. Die Abfertigungszeiten gehen nach unten und diese Woche wird der sogenannte Nowcast-Indikator von Cleveland erscheinen. Das ist deswegen wichtig, weil das ist ein Real-Time-Indikator. Das zeigt auf, wie jetzt aktuell und sogar vorausblickend die Entwicklung auf der Inflationsseite sein könnte. Und wenn dieser Index auf eine Größenordnung von 6,5 runtergeht und parallel dazu morgen die aktuellen Verbraucherpreise aus August erscheinen und die von 8,5 auch zurückkommen auf eine Größenordnung von 6,5 herum, dann wäre das gut, weil das den Druck von Jay Powell nimmt, die Zinsen noch weiter sehr radikal steigern zu müssen. Die Zinsanhebung mit 0,75% jetzt am 21. September ist mehr als eher abgefrühstückt. Auch wenn jetzt gute Zahlen erscheinen werden, das wird eher auf die nächste Sitzung dann eine Auswirkung haben. Was zusätzlich am Freitag noch diese Woche wichtig sein wird, ist der sogenannte die Verbraucherstimmung im amerikanischen Markt, weil wir ja wissen, dass gerade der amerikanische Markt und Kapitalismus insgesamt auf Konsum aufgebaut ist und wenn der Verbraucher sich wohlfühlt, dann und die Inflation langfristig sich nicht festsetzt in den Köpfen, dann ist das eher was Positives, weil dann die Gewinnwarnungen der Unternehmen nicht so stark ausfallen müssen, wie man es bis jetzt erwartet hat. Wir sind ja in der Story letzte Woche noch davon ausgegangen, dass die Unternehmen massive Gewinnwarnungen vom Stapel lassen müssen, weil viele Unternehmen die Preise zu stark gehoben haben und jetzt aufgrund der zu stark gestiegenen Preise die Nachfrage einbricht. Und wenn die Nachfrage einbricht, brechen die Margen ein. Wenn die Margen einbrechen, müssen die Aktien neu eingepreist werden. Also sind wir da weiterhin in diesem Balance-Spiel drinnen. Der Arbeitsmarkt hat letzte Woche schon gezeigt, dass immer dann, wenn die Arbeitslosigkeit jetzt im Moment im amerikanischen Markt steigt, die Börsen darauf eher positiv reagieren. Da kam dann auch die Rückfrage von einem Hörer, ob das nicht eine perverse und verrückte Welt ist, dass die steigende Arbeitslosigkeit bejubelt wird vom Kapitalmarkt. Nein, das ist Wirtschaft. Wir brauchen uns nur zurückerinnern, 2020 sind die Arbeitslosenzahlen in Amerika in dieser Lockdown-Phase von heute auf morgen explodiert, weil dort die Flexibilität viel größer ist und Arbeitslose, also die Menschen viel, viel schneller auf die Straße gesetzt werden können. Und damals, wie die Arbeitslosigkeit radikalst explodiert ist in einer Form, wie wir es noch nie erlebt haben, hat die Börse einige Tage später das gefeiert. Und warum? Naja, weil das genau die Stärke einer so flexiblen Wirtschaft ist, dass Fixkosten sehr schnell abgestellt werden können und dann, wenn es aber wieder notwendig ist, sehr, sehr schnell diese Arbeitskräfte wieder aufgenommen werden können. Das hat alles Vorteile und Nachteile. Europa hat das Spiel damals anders gespielt. Wir haben die Menschen nicht freigesetzt. Wir haben über Kurzarbeit und über die Idee, Arbeitslosigkeit zu verhindern, das Ganze in die Länge gestreckt, viel mehr investiert, wenn man anschaut, wie viel Europa in die Covid-Bekämpfung investiert hat und im Vergleich dazu Amerika, dann sehen wir ganz klar, dass hier die amerikanischen Investitionen deutlich geringer waren, genau in diese Stabilisierung, aber damit die kurzfristigen Schocks stärker, aber insgesamt die Wirtschaft deutlich stärker aufgestellt sein kann als derzeit in Europa. Und in Europa sind wir weiterhin aus der Covid-Thematik nicht raus. Wenn wir die zwei Blöcke vergleichen, dann ist die amerikanische Wirtschaft und die ist viel globaler, im Moment viel besser in der Lage, die aktuellen Probleme zu lösen. Nehmen wir nur die Produktionen her. Große globale Unternehmen, die nach der Covid-Pandemie kurzfristig eher in eine Deglobalisierung gegangen sind, profitieren derzeit trotzdem von den globalen Standorten. Warum? Naja, sie können Produktionen in Europa leichter schließen, weil die Energiepreise hier in Europa vor Ort explodieren, verlagern die Produktion einfach nach Asien, wo derzeit die Energie günstiger zur Verfügung steht und können im globalen Markt damit ja, weiterhin deutlich besser sich positionieren. Die Energiepreise, das ist deswegen ein Problem für Europa, weil wir weiterhin in einer massiven Abhängigkeit sind. Und die europäischen Politiker sind ja dazu geneigt, auch die Europäische Zentralbank macht ja nichts anderes, als aktuelle Probleme, die bei den Menschen ankommen könnten, über Verschuldung zu verschleppen. Das heißt, auch jetzt Zuzahlungen, Subventionen, Energiedeckelung und egal wie das alles heißt, ist ja nichts anderes wie die Erhöhung der Verschuldung auf der staatlichen Seite, weil von irgendwo muss das ja finanziert werden. Und mit dieser Verschuldung werden die aktuellen Probleme eigentlich nur in die Zukunft verschoben und auf die Schultern der nächsten oder übernächsten Generation gepackt. Damit werden aber meist die Probleme nicht gelöst. Und gerade die Energiethematik ist in Europa damit, dass wir jetzt Preisdeckel und Stromdeckel und was auch immer einführen, nicht gelöst. Wir müssen mit knirschenden Zähnen und Sand zwischen den Zähnen trotzdem, trotz Schmerzen, nach vorne gehen und die Energiewende schaffen und die Abhängigkeit beseitigen, weil dass wir jetzt von Russland uns aus der Abhängigkeit versuchen zu befreien, indem wir in eine Abhängigkeit von anderen uns begeben, ist ja langfristig auch keine Lösung. Man sieht ja auch, zum Beispiel bei den Zinsen, dass mit Zinshebungen die Inflation nicht gedämpft werden kann. England ist ein gutes Beispiel dafür. Die britische Zentralbank hat die Zinsen viel stärker erhöht als die EZB und die Inflation ist aber in England deutlich über EU-Niveau. Das heißt, man sieht, dass man hier auf der Notenbankseite mit den Zinsen die Inflation nicht wirklich behandeln kann. Schauen wir ein bisschen noch weiter. Gerade diese Problematik mit der Energie. Wenn ich also als Anleger mir überlege, ich lebe schon in Europa, muss mit den europäischen Rahmenbedingungen zurechtkommen. Die europäische Abhängigkeit ist teurer als die globale auf der Energieseite. Wenn ich hier schon lebe und mit diesen Themen kämpfen muss, dann wird das richtige Anlegen, nämlich global anlegen, umso wichtiger. Wenn wir derzeit die amerikanische und die europäische Situation vergleichen, muss man leider sagen, dass der europäische Konsument und die Europäer nach der letzten Krise schon wieder als Verlierer aus der Situation rausgehen, wenn man die Zusammenhänge nicht richtig erkennt. Nach Lehman haben die europäischen Privatanleger im Vergleich zu den Amerikanern massiv alleine deswegen verloren, weil die Anlagekultur in Europa sehr stark auf Garantien, auf Cash, auf Sicherheit aufgebaut ist und sehr viele nach dem Lehman-Kollaps und nach den Korrekturen der Kapitalanlagemärkte dort nicht investiert haben, sondern eher massiv sich davon verabschiedet haben. Gleichzeitig sind ja auch die ganzen Immobilienprodukte zerschellt und sehr, sehr viele Anleger haben teilweise an den Tiefspunkten oder nahe der Tiefspunkte die Reißleine gezogen, sind aus höherwertigeren internationalen Anlagen ausgestiegen und sind auf Sparbücher oder auf irgendwelche Garantieprodukte umgeswitcht. Dann gab es an den Märkten aufgrund der Aktionen der Notenbanken einen massiven Rebound, das heißt, die Werte sind von den Tiefswerten 2009 massiv angestiegen. Wer war da nicht dabei vermögenstechnisch? Ja, die europäischen Anleger. Die Amerikaner haben massiv diese Aufwärtsbewegung mitgemacht. Jetzt haben wir die nächste Phase mit Covid. Und alle Maßnahmen, die notwendig waren, rundherum. Die Amerikaner haben deutlich weniger davor ausgegeben, um Strukturen irgendwie am Leben zu halten, haben viel, viel schneller die Wirtschaft reagieren lassen, stehen derzeit besser da als die Europäer. Und in Europa passiert tatsächlich ein Wohlstandsverlust. Was heißt das? Die aktuellen laufenden Kosten können in vielen Fällen weder von den Firmen noch von privaten Haushalten aus den Mehreinnahmen finanziert werden. Was muss man da machen? Man muss die Reserven angreifen. Und deswegen passiert hier ein Wohlstandsverlust, weil diese Reserven dafür notwendig sind, um die aktuellen Kosten zu decken. Und das ist ganz schlecht. Das heißt, es wird für europäische Anleger heute wichtiger als je zuvor. Es war bis jetzt schon wichtig, aber es ist aktuell noch wichtiger, die Kapitalanlagen auf globale Beine aufzustellen und nicht im gleichen Sumpf mitschwimmen zu lassen, wie man selber ja, wahrscheinlich gar keine andere Wahl hat, als hier mitzuschwimmen. Weil dann kann ich wenigstens mit meinen Kapitalanlagen so weit mehr erwirtschaften, dass ich die Mehrkosten, die ich derzeit habe, aus diesen Anlagen querfinanzieren kann. Dazu brauche ich natürlich überhaupt einmal einen Basisstock, da brauche ich Kapital, gar keine Diskussion. Aber es wird immer wichtiger und wichtiger, global aufgestellt zu sein. Ich höre sehr, sehr oft, dass in diesem Umbruch eine Ressource vernachlässigt wird und das ist die Ressource Mensch. Sowohl auf der Unternehmerseite als auch auf der Kundenseite hat man das Gefühl, dass diese Ressource nicht richtig behandelt wird. Das ist allgemein gesehen in der Wirtschaft eine Entwicklung, die wir natürlich sehen, weil die Wirtschaft sehr oft versucht, Kosten zu senken. Ich sehe es aber so, dass gerade diese Situation, dass die Wirtschaft zu dieser Ressource Mensch sehr knallhart ist, unglaubliche Chancen gerade für Klein- und Mittelbetriebe, für einzelne Dienstleister bietet, weil wenn rundherum eh sehr wenig mit dieser Ressource Mensch gearbeitet wird, und das merken wir bei Dienstleistungsthemen, wo sehr viel Beratungsbedarf besteht. Allen voran ist hier die Finanzindustrie. Auf der einen Seite gibt es zig Produkte, auf der einen Seite gibt es unglaublich komplexe Transparenz- und Regulierungsthemen. Auf der anderen Seite ist der Kunde, der ist völlig überfordert und hier entsteht dazwischen ein riesen Beratungsbedarf. Aber mit einer ganz neuen Transparenz, mit einer ganz neuen Situation, dieser Beratungsbedarf wird derzeit von der Finanzindustrie nicht mehr in der Intransparenz mitfinanziert. Und diejenigen, die sich da Chancen sehen, die können ganz klar mit einer offenen Kommunikation auf die Kunden zugehen und diesen Beratungsbedarf abdecken. Natürlich wiederum bei jenen Kunden, die das überhaupt haben wollen. Es wird in diesem Umfeld immer mehr Menschen geben, die sagen, warum auch immer, entweder weil sie es nicht leisten können oder weil sie es einfach nicht wollen oder weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder warum mehr. Es wird immer welche geben, die sagen, nein, brauche ich nicht. Ja, es macht nichts. Diejenigen, die sich hier dementsprechend positionieren, für die ist das regional eine gute Möglichkeit, um hier dementsprechendes zu erreichen, Umsätze zu erreichen, Gewinne zu erzielen, die dann sinnvollerweise global angelegt werden. Und die Problematik, die wir noch zu wenig in den Medien haben, aber die sicher immer stärker und stärker kommen wird, das ist das demografische Problem, weil wir sehr viele, gerade in der Verschuldung, im Zusammenhang mit der Verschuldung in Europa ist die Demografie deswegen fatal, weil wir hier heutige Probleme über die Verschuldung auf immer weniger Schultern in der nächsten Generation verschieben wollen. Und damit kann das nicht gelöst werden. Wenn wir also vergleichen im globalen Spiel, Amerika hat gemessen an der Wirtschaftskraft global ungefähr, wie viel, da habe ich stehen, 16%, Tendenz aktuell steigend, weil Amerika aus den aktuellen Situationen einfach als Gewinner rausgeht, die profitieren. Ob das jetzt die Waffenindustrie ist, ob das Fracking ist, ob das die stärkere Währung ist, das sind alles Themen, die eigentlich Amerika zuspielen. Europa mit 15% stagniert und fällt eher zurück. China, global gesehen, bereits bei 18%, auch dort stagniert die chinesische Wirtschaft im Moment. Also der echte Gewinner in diesem großen globalen Spiel ist in der aktuellen Situation ganz klar Amerika und in Amerika positioniert das Standard & Poor's 500 Unternehmen. Das heißt, wenn ich das in meinem Portfolio mit berücksichtigen kann, dann sollte ich das tun, weil von dort werde ich getragen. Die ganzen Maßnahmen, die gesetzt wurden, waren deutlich besser als die Maßnahmen, die Europa gesetzt hat. Ob das jetzt die Energiepolitik war, die Covid-Lösung, die Fracking-Thematik im Zusammenhang mit der EU, die Europäische Union quasi eher zu schwächen, die Sanktionen gegen Russland, wir setzen es um, aber die Amerikaner haben es angeleiert. Und wenn Unternehmen nach der Covid-Thematik explodiert sind, global, dann waren das die Standard & Poor's Unternehmen. Und über diese Themen sollte ich also immer wieder im Zusammenhang mit meinem Portfolio nachdenken. Gesund aufgestellte Portfolios sind global Portfolios. Wenn man aber selber draufkommt, dass das nicht so ist und global zu wenig abgedeckt ist, dann wäre es ganz gut, dementsprechend eine Justierung vorzunehmen und die Portfolios aus diesem Blickwinkel neu zu beleuchten. Ich hoffe, dass mit diesen Gedanken wir wieder in eine sehr spannende Woche gemeinsam starten. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast hier aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.